Kleines Studio, großes Spiel. Wovon lebt man, während man ein Game entwickelt? Ein Audio-Feature von Alexander Appelhans, Danilo Barabasch und Nikolai Elliott. Mit den Interviewpartnern Alexander Schmidt, Steve Kraus und Soll Freitag. Sprecher Felix Sommerburger. Call of Duty, Cyberpunk 2077. FIFA, das Far Cry-Franchise, Pokémon, alles bekannte Games. Sie sind zwar sehr verschieden, aber eins haben sie alle gemeinsam. Es sind AAA-Spiele, das heißt, es sind Titel, die von einem Studio mit sehr hohem Budget stammen. Und typischerweise erreichen diese Spiele Verkaufszahlen in Millionenhöhe. Aber diese beeindruckenden Zahlen sind leider nicht alles. Denn die Spieler sind oft enttäuscht von AAA-Titeln. Online verleihen sie ihrer Enttäuschung Ausdruck oder beschweren sich. Generisches Gameplay, langweilige Geschichten und viel zu wenig interessanter Inhalt für die hohen Preise. Ingame-Käufe, Pay-to-Win, Lootboxen, Abo-Wucher, Alpha-Versionen für den Markt. Die Klagen sind schier unendlich. Indie steht für Independent und Indie-Studios produzieren einzigartige Nischenspiele. Die Spielerzahlen und Budgets sind niedriger, aber die Games werden von ihren im Vergleich wenigen Spielern sehr genossen und wirken auch um einiges persönlicher. Doch wie arbeiten diese Studios überhaupt? Wie funktionieren sie? Ist es überhaupt möglich, Produktion zu finanzieren, ohne eine große Spielerbasis zu haben? Und wie fängt man überhaupt an, etwas zu produzieren, ohne ein Unternehmen, das einen unterstützt? Um das herauszufinden, haben wir mit drei Menschen geredet. Alle arbeiten im Bereich der Indie-Games, aber haben unterschiedliche Aufgaben.
Hi, ich bin der Alex. Ich bin Geschäftsführer von Well Done Games und gleichzeitig Game Designer und Programmierer. Bisschen Allrounder. Und ja, ich kümmere mich um Day-to-Day-Business, um alles Mögliche, was mit der Geschäftsführung zu tun hat. Und gerade programmiere ich in unserem ersten richtigen Projekt und baue die ganzen Features ein und so weiter. Well Done Games, das sind drei Studierende der Universität Bayreuth. Ich und meine beiden Kollegen Andy und Elmo. Und dazu gehört noch der Ben von den Pixelmaniacs, mit dem ich zusammen gegründet habe.
Hi, ich bin der Steve. Ich bin der Creative Director von den Pixelmaniacs. Ich bin jetzt seit, ich glaube, 12 Jahren in der Spielindustrie, 13, sowas. Hab angefangen mit kleinen Projekten, die ich selbst gemacht habe. Irgendwann angefangen, Projekte an den App Store im App Store zu publishen, auf Mobile hauptsächlich und an Kunden zu verkaufen. Und jetzt bin ich seit fast 10 Jahren hier und mache Game Design und alles andere Mögliche, was so ansteht bei den Pixelmaniacs.
Hi, ich bin Saul. Ich bin Student an der TH und ich bin auch momentan Praktikant bei Neobird. Und da, das ist halt ein Game Studio und ist Software Development, Games, sowas. Aber größtenteils arbeite ich in Game Development und an grafischen Sachen in den Games. Besonders sowas wie halt Animationen erstellen und Charaktere designen und auch Sounddesign. Und ich habe auch schon Videos geschnitten und gefilmt und ich habe jetzt auch so teilweise auch Werbetexte geschrieben. Aber größtenteils ist meine Erfahrung in Games eigentlich diese letzten 6 Monate und so ein paar Game Jams davor.
Wir wissen bereits, Steve ist der Kreativdirektor von Pixelmaniacs. Auch Alex ist Geschäftsführer eines Studios namens Well Done Games. Und wie sieht es bei Sol aus? Sol ist momentan bei einem Studio angestellt. Und in der Zukunft vielleicht auch ein eigenes Studio?
Absolut. Ich meine, ich denke, wenn wir über die Situation reden, wenn wir Medien sind, so mit AI und mit generell diesen, wie alles sich verändert gerade, denke ich, es ist eigentlich immer die richtige Zeit, um was anzufangen. Weil, sagen wir mal so, man kann immer auf die Vergangenheit schauen und sagen, oh, vor 20 Jahren hätte ich das machen können, aber heute geht es nicht. Und die Sache ist so, vor 20 Jahren wird nie wieder zurückkommen. Sagen wir mal realistisch hier. Die beste Zeit, um irgendwas anzufangen, ist immer heute. Ich habe immer so, die beste Zeit ist wirklich vor 20 Jahren, aber die zweitbeste ist heute. Das heißt, ja, absolut. Man sollte immer anfangen, seine eigene Sache zu machen und immer irgendwie versuchen, da was zu drehen. Weil wenn wir uns ansehen, was gerade in der Games-Industrie passiert, ist es mit jedem neuen, coolen Titel, der von Indie-Games gemacht wird, verstehen mehr und mehr Leute, hey, das ist was Cooles, wo ich mir die Titel ansehen kann. Hier kann ich mir irgendwas holen. Hier gibt es irgendwas Neues, Cooles, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Und das wird immer mehr realisiert von Leuten, dass Indie-Games worthwhile sind und dass sie wertvoll sind. Und ich denke, wenn man sich auch ansieht, wie diese Studios funktionieren, ist es auch oft für die Developer besser. So, ja, sie machen nicht so große Games, aber die Developer werden besser behandelt. Und der beste Weg, in die Studios reinzukommen und da was zu machen, ist wirklich einfach, indem man anfängt. Mach einen Game Jam. Mach ein Projekt. Fang an. Lern irgendwas, was hier da ein Teil davon sein kann. Und verbind dich mit Leuten in deiner Umgebung, die ähnliche Interessen haben.
Game Jams sind super. Game Jams sind große Liebe. Einfach, weil du in einem sehr, sehr kleinen Zeitraum alles einmal durchmachen musst. Und du hast einen sehr kleinen Zeitraum, in dem du fertig werden musst. Das heißt, du wirst auch fertig, per Definition, weil es ist dann einfach zu Ende. Fertig. Punkt. Aus.
Nee, also das Wichtigste finde ich, erstmal sammelt Erfahrungen in irgendeiner Art und Weise. Macht Projekte, wie gesagt, macht viele Projekte, macht Game Jams, macht Prototypen, macht irgendwas, was ihr dann am Ende irgendwie vorweisen könnt. Vorweisen zum Beispiel bei Bewerbungen. Und dann könnt ihr euch irgendwo bewerben auf ein Praktikum. Mhm. Und dann sammelt ihr da Erfahrungen. Schaut, wie es in anderen Studios aussieht. Sammelt da Erfahrungen, wie da die Teamarbeit ist und was euch daran gefällt oder nicht gefällt. Egal, ob das Praktikum da gut oder schlecht ist. Ihr nehmt auf jeden Fall was mit, was ihr gelernt habt, was ihr dann in euer eigenes Studio vielleicht umsetzen könnt.
Genau, wir bieten Praktika an. Das kommt immer ein bisschen auf die Zeit an. Manchmal haben wir mehr Bedarf an Praktikanten, manchmal weniger. Aber grundsätzlich ist es nicht falsch, sich bei uns zu bewerben auf ein Praktikum. Wir haben ganz viele Praktika im Bereich Art und Design. Und je nachdem, auf was man sich bewirbt, gibt es eine andere Probeaufgabe. Praktikum für Level Design haben wir zum Beispiel so ein kleines Brief vorbereitet für ein Level, das wir gerne ausgesketcht hätten. Für Environment Art möchten wir halt ein kleines Diorama haben zum Beispiel. Und so gibt es halt Probeaufgaben, die wir dir schicken und dann sagen, hey, wann auch immer du dazu kommst, ist auch überhaupt kein Zeitstress, dauert vielleicht einen Tag, ein paar Stunden Arbeit und dann evaluieren wir das, wir geben dir auch Feedback, ob positiv oder negativ und dann reden wir weiter.
Es ist also immer sinnvoll, etwas Neues anzufangen. Und Game Development kann Spaß machen. Kann man damit aber auch Geld verdienen? Und wie finanziert sich das erste eigene Spiel eigentlich?
Also, erstmal Finanzierung als Indie-Studio ist natürlich sehr schwierig. Ich habe angefangen, wie gesagt, ein paar Auftragsarbeiten zu machen. Die können aber halt kein Team mit 3 Leuten irgendwie über Wasser halten, die ich da gemacht habe. Also das ist die Alternative für ein Indie-Studio, das sonst noch kein Kapital hat und sich keins erwirtschaften kann. Staatliche Förderung. Und das ist der FFF Bayern, das ist der Film-Fernsehfonds, der jetzt eben auch schon seit einigen Jahren Games fördert. Und das ist eine sehr coole Institution. Und da gibt es verschiedene Förderungen, auf die man sich bewerben kann. Es gibt eine Konzeptförderung, eine Prototypenförderung und eine Produktionsförderung. Und die geben jeweils unterschiedlich viel Geld und haben jeweils unterschiedliche Anforderungen, wie viel man da an Eigenanteil leisten muss und so weiter. Und wie viel man zurückzahlen muss, wenn man mit dem Spiel Geld macht. Weil das einfach so eine coole Sache ist und weil Spiele einfach so ein risikoreiches Ding sind, so ein risikoreiches Produkt, wo man nicht weiß, ob man sein Investment am Ende wieder rausbekommt. Mhm. Und deswegen ist so eine Wirtschaftsförderung in Form von vom FFF super.
Und wie geht es weiter? Später mal. Wie bekommt man Geld für die eigene Arbeit, auch in der Zeit zwischen den Releases?
Hoffentlich mit dem Geld, das von dem letzten Release kommt. Das ist ein bisschen schwierig. Games sind ja notorisch dafür, dass sie entweder floppen oder nicht. Das stimmt jetzt nicht ganz. Unser erster Titel, Chromagun, war jetzt kein super Hit, aber war auch für uns gesehen, war es okay. So, das Spiel hat mittlerweile schwarze Zahlen geschrieben und das geht schon. So, wir hatten glücklicherweise, also wir jetzt persönlich waren in der glücklichen Situation, dass wir echt viel Geld mit Apps gemacht haben vorher, weil wir angefangen haben in der Zeit, zu der Apps noch neu waren. So 2008 oder so, 2007 kam das iPhone raus, 2008 glaube ich kam der App Store raus, oder 2009 und 2010 haben wir dann angefangen. Also relativ schnell auf diesen Zug aufgesprungen. Und damals hast du mit allem Geld verdient. Mit jede Müll-App, die du rausgeworfen hast, hat Geld verdient. Und das hat uns in die glückliche Position gebracht, dass wir einen Puffer aufbauen konnten, von dem wir leben können, solange Games noch keinen Umsatz machen. Natürlich versuchen wir, Games zu machen, die Umsatz machen. Aber so durch diesen konstanten Geldfluss, die Apps machen immer noch Geld, können wir uns finanzieren, auch wenn die Games gerade noch kein Geld machen.
Wir haben bereits über zwei Hilfsmittel beim Start gehört. Geldpuffer und staatliche Förderung. Aber manchmal kommt Hilfe von dort, wo man sie nicht erwarten würde.
Viel, was in Games gemacht wird, ist Fleißarbeit. Es ist viel Polishing und kleine Sachen ansehen. Und ja, es wird am besten von menschlichen Händen gemacht, weil es braucht sehr viel Denken, alles zu polishen und alles anzusehen. Aber es ist viel Fleißarbeit, die auch geleistet werden kann. Und KI ist sowas wie ein bisschen dumme Hilfskraft, die einem absolut helfen kann, Fleißarbeit dir von den Händen zu nehmen. Wie zum Beispiel mit Animationen. So Sprite-Sheets vielleicht auch in Order zu setzen oder Animationen zu erstellen. Kleine Sachen auszupolischen und kleine Logos zu erstellen und kleine Sachen, die nicht das Richtigste in der Welt sein müssen. Zum Beispiel auch so Sachen, die vielleicht ganz weit im Hintergrund erstellt werden müssen. So mit den momentanen grafischen Kräften von KI, absolut möglich. Es ist auch total möglich, Grafiken erzeugen zu lassen zum Beispiel und diese dann nochmal auszubessern, händisch. Das dauert on average weniger, als die Grafik von Grund auf neu zu machen. Man kann auch Questlines schreiben, man kann auch Code schreiben, obwohl das, wie gesagt, kompliziert ist. Das heißt, wenn du dich irgendwie mit dem Topic auskennst, kannst du KI verwenden, um deine Fähigkeiten zu bolstern, um Zeit zu kürzen und um im Endeffekt mehr Projekte zu machen.
Was wir machen ist, wir benutzen AI als Werkzeug, so wie keine Ahnung, autocorrect, Vorschläge machen, die vielleicht einen Denkanstoß in der Richtung geben. Dafür, finde ich, ist AI ein fantastisches Werkzeug. Wenn man zum Beispiel gerade schreibt und man im Writer's Block hängt, dann mal kurz die letzten 20 Zeilen in GPT schmeißen und gucken, was rauskommt. Und dann ist da vielleicht was dabei, was nicht unbedingt im Script landet, aber was dich auf eine Idee bringt, wie es weitergehen könnte. Und dafür ist es einfach fantastisch.
Bis jetzt haben wir hauptsächlich über Finanzierung und KI gesprochen. Aber wie schaut es mit der Spielentwicklung selbst aus? Gibt es Tipps für das Arbeiten am ersten richtigen Projekt?
Also die wichtigste Regel, die ich gelernt habe, ist, wenn du eine Spielidee hast und denkst, die passt vom Scope her ganz genau, so, die kriegst du in einem bestimmten Zeitrahmen hin, wo du irgendwie Zeit hast, dann kannst du die Spielidee nochmal halbieren im Umfang und dann auch nochmal ein Stückchen wegnehmen, vielleicht nochmal die Hälfte und dann ist die Spielidee irgendwann da in der Größe machbar für dich und dein Team. So, man denkt immer zu groß, das ist die erste Regel, weil natürlich die Vorstellungskraft ist unendlich, aber wenn man dann aber wirklich mal in der Entwicklung sitzt, dann sieht man die ganzen erstmal die ganzen Probleme und die ganzen Blockaden und alles, was man machen muss. Und wenn man es dann genau aufbricht, das ist die zweite Regel, die ich gelernt habe, die Sache möglichst genau aufzubrechen in so kleine Aufgaben wie möglich, dann merkt man erstmal, was alles dazugehört zu der Idee, die man irgendwie machen wollte.
Als wir Escape the Loop gemacht haben, das jetzt leider eingestellt ist, das war unser erstes Open-World-Game und das war so ein, fuck, wo fangen wir an mit einer Open-World? So, was benutzen wir für ein Terrain-Tool? Benutzen wir überhaupt ein Terrain-Tool? Welche Engine benutzen wir überhaupt? Wie macht man überhaupt? Sollte man die Sachen streamen? Wie ist das mit Performance? Man hat so einen riesengroßen Berg Aufgaben vor sich und man weiß irgendwie gar nicht, wo es jetzt losgehen soll und was man überhaupt wofür braucht. Und ich glaube, das Wichtigste und das Schwierigste ist, dann rauszufinden für sich selbst, so einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ein Problem nach dem anderen, wir kriegen das schon hin, durchatmen, geht schon.
So wie wir erfahren haben, gibt es viele Hindernisse und Schwierigkeiten bei der Spieleentwicklung. Aber warum sind trotzdem so viele daran interessiert? Was macht all diese Komplikationen am Ende doch wert?
Das erste Mal in den Mediamarkt zu gehen und eine Box Can't Drive This da stehen zu haben. Das zweite Game, das haben wir mit einem Publisher, mit Perp Games zusammen in Läden gebracht, also international. Und eben auch im Mediamarkt Saturn Expert. Und da irgendwo in Buxtehude in den Mediamarkt zu fahren und mein Spiel im Regal zu sehen, das heißt mein Spiel, aber das Spiel, an dem ich mitgearbeitet habe, das ist Hammer. Das ist ein super, super geiles Gefühl.
Die beste Zeit, um irgendwas anzufangen, ist immer heute.
Game Jams sind große Liebe.
macht Projekte, wie gesagt, macht viele Projekte, macht Game Jams, macht Prototypen, macht irgendwas, was ihr dann am Ende irgendwie vorweisen könnt.
Du hast einen sehr kleinen Zeitraum, in dem du fertig werden musst. Das heißt, du wirst auch fertig per Definition, weil es ist dann einfach zu Ende. Fertig. Punkt. Aus.